Ja, herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech to go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Wie immer, und das ist mir eine große Freude, mit dabei ist Yusuf. Hallo Yusuf.
Hallo Christian.
Ja, unser gemütlicher Plausch, sage ich mal, ja, zum Thema KI, IT und Technik steht wieder auf dem Programm. Und womit sonst könnten wir heute anfangen als mit GPT-5? Wir haben es beide schon ein bisschen ausprobiert und ja, Yusuf, wie fühlt es sich für dich an?
Yeah, es ist endlich da, nach 2 Jahren. Nach 2 Jahren jede Woche gelesen und irgendwie geglaubt, es wird jeden Moment kommen. Jetzt ist es endlich da. Das muss man sich ja mal geben. Ich meine, GPT-4 ist ja vor 2 Jahren gekommen, ne? Also es hat jetzt wirklich 2 Jahre gedauert, bis es raus ist. Und ja, es ist nicht das, was man erwartet hat, aber es ist auch nicht so schlecht. Also es ist, wenn man genauer hinschaut, ist es eine gute Evolution, keine Revolution. Ja.
Der ja viele gerechnet hatten, ne?
Ja, yeah, genau. Also du kannst dich auch noch an unsere letzte Woche erinnern mit AI Anxiety, ja, wo wir irgendwie die Weltherrschaft der KI befürchtet hatten und unsere gesamte Existenz in Frage gestellt haben. Tja. Und jetzt kam das und das kam jetzt wieder ernüchternd.
Nur wieder auf den Boden der Tatsachen.
Genau, und auch erleichternd, muss ich sagen. Also, weil man hat ja geglaubt, also nachdem ja Grok 4 rausgekommen ist, und die sind ja zwar nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, aber sind jetzt nicht so die Besten der Besten und haben nur mit quasi mehr Rechenleistung ein Modell rausgebracht, was halt alles geschlagen hat. Und jetzt haben alle erwartet mit GPT-5, die schlagen alles aus den Ankern. Aber so war es nicht. Also es ist sogar in den meisten Fällen schlechter als Grok. Und was aber am lustigsten ist, finde ich die Reaktion der Menschen. Hast du auch schon mit Leuten geredet? Also was hast du so gelesen, gehört oder...
Wahrscheinlich das Gleiche wie du. Also, dass gar nicht so sehr die Reaktion sich beziehen auf die Leistung des Modells, sondern dass viele enttäuscht sind, dass jetzt diese Wärme und wahrscheinlich auch dieses, was wir auch schon mal besprochen hatten, ja, dieses Einschleimen, ja, dass das jetzt so weg ist. Also der Ton ist etwas rauer und kühler geworden. Ich finde immer noch höflich und freundlich, aber für manche reicht das offenbar nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, die Leute sagen, es gibt zu wenig Emojis. Hallo? Wir wurden ja erschlagen von Emojis. Und jetzt auf einmal sind es ein bisschen... Also ja, aber dann sieht man mal wieder, man kennt das Verhalten und man kennt die Vorlieben der Leute halt offenbar doch nicht so, wie man glaubt. Ne?
Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ich meine, wir zählen ja zu den Power-Usern. Also wir sind die, die auch das Abo haben und da jeden Tag eigentlich damit arbeiten. Aber ChatGPT wird von 700 Millionen Menschen verwendet. Und da wird einem erstens eins klar, es gibt eine sehr große Anzahl von Menschen mit starkem Narzissmus. Also das ist, weil sonst würden die sich nicht so drüber beschweren, dass die jetzt nicht mehr so lieb sind, also dass ChatGPT nicht mehr so lieb ist zu ihnen und ihnen in allem Recht gibt. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube einfach, dass die meisten Leute ja bis jetzt gar nicht alle Features genutzt haben. Ne? Also die kennen, Personal Trainerin, also Fitness Personal Trainerin, ja, die wusste nicht einmal, dass es einen Model-Umschalter gibt. Und die studiert Medizin. Und als ich ihr dann gesagt habe, hey, wähl doch für diese Fragen einfach ein anderes Modell aus, sie wie andere Modelle. und sie ist jetzt nicht irgendwie, also sie hat das schon regelmäßig, also die ganze Zeit genutzt als Studentin und so, ja. Und ein ganzer Haufen Menschen weiß gar nicht, dass es Modellunterschiede gibt und wofür man diese unterschiedlichen Modelle verwendet. Und jetzt mit dem neuen, ich glaube, das ist, glaube ich, der große Sprung jetzt. Ne? Also mit dem Model-Router, also das hat ja einen integrierten Model-Router jetzt drinnen. Es gibt nur mehr GPT-5 und es gibt GPT-5 Thinking für die Advanced-User.
Ja.
Und wenn du GPT-5 auswählst und dann stellst du irgendeine Frage, dann entscheidet der, ob das jetzt, also welches Modell im Hintergrund die Frage beantworten sollte, was für 695 Millionen Menschen von den 700 wahrscheinlich relevant ist. Ja, weil sie natürlich keine Ahnung hätten, was sie sonst wählen. Und die 5 Millionen anderen User, die sich jetzt darüber beschweren, oh, aber das wählt immer das falsche Modell aus, das sind halt die, die auf X sind oder auf Twitter, die Power-User. Ja? Und die beschweren sich jetzt natürlich drüber. Und das, ich glaube, das trübt ein bisschen das Bild auch.
Und man kann ja jetzt, also ganz neu, man kann jetzt auch wieder wählen, also welchen Modus man haben möchte. Also man kann ja jetzt explizit auch sagen, ich möchte jetzt den Thinking-Mode haben. Und da gibt es, glaube ich, irgendwie eine Obergrenze für bezahlende Nutzer. Ich muss mal nachschauen, wie viel das ist. Also es ist so viel, dass es für jeden normalen Anwendungsfall reicht. Und dann wird man, glaube ich, auf das Mini-Modell zurückgestuft. Und man kann jetzt auch wieder auf GPT-4o umschalten. Also wenn man etwas mehr, menschliche Wärme, KI-Wärme will, dann kann man wieder 4o wählen. Also dann sollte doch für jeden was dabei sein. Ja, also aber ja, abgesehen mal von diesen Dingen, von der Leistungsfähigkeit her, wie gesagt, bin ich jetzt nicht besonders überzeugt. Also mein Haupt-Use-Case, das sind ja so Deep-Research-Themen, also dass ich einfach umfangreiche Dossiers erstellen lasse zu bestimmten Themen. Und da bin ich nach wie vor mehr von Gemini 2.5 Pro überzeugt, als jetzt von ChatGPT, beziehungsweise jetzt von GPT-5. Warum ist das so? Ja, also es ist zum einen irgendwie die Quellenauswahl, die gefällt mir immer noch nicht so gut bei ChatGPT. Also das ist oft ein sehr eingegrenzter Satz von Quellen, die da hinzugezogen werden. Und da erwarte ich dann schon ein bisschen ein größeres Spektrum. Und das macht Gemini sehr gut. Dann ist es noch ja eher so ein, sage ich mal, subjektives Gefühl. Also was sich beim Lesen der Texte dann einstellt. Also das heißt, da bin ich nach wie vor eher auf der Gemini-Seite, wo es, glaube ich, richtige Vorteile gibt. Das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen. Das ist beim Coding, oder? Da ist GPT-5 ziemlich gut.
Also ich habe jetzt, seitdem GPT-5 raus ist, immer parallel bei alle Aufgaben, die ich getätigt habe, sowohl auf Gemini als auch auf GPT-5 ausprobiert. Und es gibt schon Unterschiede. Also ich stimme zu, also dieses ganze Deep Research Thema, also da ist OpenAI einfach die Quellenauswahl. Also ich glaube, es scheitert tatsächlich einfach an der Quellenauswahl, weil sonst hat es schon sehr viele Fähigkeiten. Und wo es tatsächlich brilliert, sind Dinge, die man eigentlich als unmöglich wahrgenommen hat. Also wenn du zum Beispiel irgendeine Software bauen willst, wo du eigentlich einen Monat lang dich hinsetzt und versuchst, irgendwie einen Prototypen irgendwie in der Softwarearchitektur zusammen zu denken und zusammen zu schreiben, das kannst du jetzt einfach dem ChatGPT geben und der baut das. Und in a One-Shot. Ja? Und das ist also Dinge, die, also man muss ihn ein bisschen herausfordern. Also man muss Dinge ihm geben, die man eigentlich einer KI bis jetzt nicht gegeben hat, weil man geglaubt hat, dass sie nicht in der Lage ist, diese Komplexität zu meistern. Also wenn du Software baust, wo Frontend, Backend, Middleware, API-Connection und all diese Dinge, wo du das alles koordinieren musst und sagen musst, okay, wenn du in diesem Feld irgendwas änderst, dann muss irgendwie eine API-Abfrage durchgeführt werden, dann mit irgendeiner SQL-Abfrage abgeglichen und dann muss irgendeine Berechnung durchgeführt werden und ein Output wird gegeben. Das sind so Dinge, die hast du vorher halt designt und dann hast du das Stück für Stück einfach versucht zu programmieren oder halt dann tatsächlich einen professionellen Coder gehabt, der dann halt mit irgendeinem Software-Tool, also mit einem AI-Tool das zusammen gecodet hat. Das geht jetzt mittlerweile als Whitecoding. Also das ist tatsächlich extrem gut. Also wenn du ganz außergewöhnliche, sehr komplexe Fragen hast im Coding-Bereich, wo es auch sehr gut ist, ist so medizinisches Zeug. Also wenn du, jeder von uns hat Wehwehchen und irgendwelche Probleme und oft ist es so, man geht zum Arzt, der erklärt einem etwas und man denkt sich, okay, was hat er jetzt nochmal gesagt? Was soll ich jetzt nochmal tun? Und was heißt das jetzt eigentlich genau? Und das sind so die Momente, wo man halt immer Gemini oder sonst irgendwie die KI gefragt hat. Und auch bei so Problemlösungsansätzen, also, wo man dem Arzt nicht so ganz vertraut hat oder man sich vorbereitet auf einen Arzttermin, weil man irgendwie nicht einfach blöd dastehen gelassen sein will. Ne? Und dann bereitet man sich vor, dann promptet man ein paar so Fragen rein und so Hintergründe, damit man einschätzen kann, ob der Arzt jetzt einen ernst nimmt oder nicht. Ja. Und da muss ich sagen, ist GPT-5 wirklich gut und erkennt auch Zusammenhänge und auch Forschungen. Also hat wohl offensichtlich guten Zugang zu Forschungsdaten. Das hat Gemini zwar auch, aber nicht in der Qualität. Und was mir aufgefallen ist, früher war es so, und auch Gemini ist so, du stellst ihm eine Frage und dann sagt er, man könnte das so sehen und man könnte das so sehen und so, und aber gibt dir keine klare Kante. Ja? So, das wäre der richtige Weg, sondern der sagt, jo, ist deine Entscheidung. Hier sind all die Informationen, trifft deine Entscheidung. Und GPT-5 macht das dann schon. Der sagt, ich empfehle, das zu tun, weil das und das und das und das spricht dafür, das ist ein weniger, also das ist weniger riskant, als wenn du diese Variante wählst. Mhm. Und das finde ich wiederum gut, weil natürlich, das öffnet Tür und Tor für etliche Klagen, aber ich finde es gut, weil entscheiden muss ich ja immer noch selber. Also das sagt auch immer, hey, Disclaimer, ich bin kein Anwalt, ich bin kein Arzt, ich bin kein was auch immer. Ja. Aber das finde ich gut, dass er so klare Kante zeigt und auch quasi sagt, ich würde das so tun.
Die Wahrscheinlichkeit ist aber auch recht hoch, dass ein großer Anteil von den 700 Millionen Nutzern dann auch dieser Empfehlung folgen. Oder dass zumindest also einige der Millionen dann das vielleicht auch ungeprüft so annehmen, oder? Also das ist...
Die GPT-Armee.
Ja, ich meine, klar, ich glaube, für viele ist es wirklich schon so der Ratgeber Nummer eins im Alltag. Also bevor, wahrscheinlich, wenn die im Supermarkt stehen und sich jetzt überlegen, welche Chipspackungen sie nehmen sollen, dann fragen sie vielleicht ChatGPT. Und wenn dann sagt, ja, ich würde das und das empfehlen, na, dann... Ja, dann nehmen sie wahrscheinlich dann die Chipspackung, die ChatGPT empfiehlt.
Naja, man sieht ja auch an den Diskussionen, dass offensichtlich ChatGPT der weit verbreitetste Life-Coach ist. Ja? Mhm. Weil sonst wären diese Leute nicht alle aus dem Häuschen, weil der jetzt plötzlich so kühl antwortet. Also es offensichtlich wird ChatGPT tatsächlich als Life-Coach verwendet. Wo halt alle möglichen Lifestyle-Fragen, Dinge, die man sich, wie man sich karrieremäßig entwickeln soll, wie man mit seiner in seiner Beziehung oder mit seinen psychischen Problemen oder mit Druck oder sonst irgendwie Family irgendwie umgehen soll. Und dass der jetzt halt nicht mehr so persönlich antwortet, das ist sicher für viele Leute ein Problem. Und wahrscheinlich darf man das dann auch nicht so spöttisch machen, wie wir das jetzt tun. Ja? Also, dass die alle narzisstisch sind und natürlich nur deswegen das Scheiße finden, weil die KI sie nicht mehr bestätigt. Also ich glaube, da ist noch eine Nuance vielleicht dazwischen. Die irgendwie, also man muss schon sagen, GPT-4o hat schon sehr menschlich agiert in vielerlei Hinsicht. Also sie hat quasi dich ein bisschen in Frage gestellt, wenn du sie dazu aufgefordert hast. Und das tut jetzt die neue nicht so, weil sie halt nicht so mit dir kommuniziert, wie es halt 4O gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die jetzt das 4O wieder zurückgebracht haben. Ja,
ja, und sie wollen ja auch das 5er wieder anpassen. Das ist ja auch angekündigt worden. Also hat ja Sam Altman persönlich dann kurze Zeit nach dem Rollout schon bekannt gegeben. Bloß es dauert noch ein bisschen. Und jetzt aktuell, glaube ich, ist eher so das Thema Kapazität so ein bisschen im Mittelpunkt. Das heißt also, wie sollen die Limits gesetzt werden? Frage ist jetzt auch, das ist gerade aktuell hochgekommen, ob jetzt vielleicht auch Plus-Nutzer, also du bist, glaube ich, Pro-Nutzer, oder?
Ich bin Pro, nicht Pro, ich bin Plus-Nutzer.
Also, auch Plus-Nutzer wie wir, ob die auch zumindest mal ein begrenztes Kontingent für GPT-5 Pro bekommen sollen, weil das ist ja nochmal leistungsfähiger. Also da denken sie gerade drüber nach offensichtlich. Aber aktuell fehlt da, glaube ich, einfach die Kapazität in den Rechenzentren, so hieß es. Ja. Das heißt also, wahrscheinlich ist die Anzahl der Pro-Nutzer jetzt noch vergleichsweise gering. Ja. Aber bleiben wir noch ein bisschen beim Coding. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Sorry.
Ja, also wenn ich die Gelegenheit hätte, mal Pro auszuprobieren und sehen würde, dass das um so viel besser ist, würde ich sofort umsteigen. Ne? Also, weil da steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Aber solange die, also ich werde jetzt nicht alle Accounts upgraden auf etwas, auf eine Annahme, ohne es vorher getestet zu haben. Deswegen sehe ich das ähnlich. Ja.
Also nur auf Grundlage von irgendwelchen Benchmarks oder sowas lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, aber ich wollte noch zum Thema Coding nochmal kommen, weil es ja jetzt da auch beim Wettbewerb, also bei Anthropic, eine Erweiterung gab, nämlich dass Claude Sonnet 4 erlaubt 4M, jetzt Token Window 4? 1 Million. Und das ist ja nochmal deutlich mehr als GPT-5. Also das heißt, das ist jetzt für Coding-Zwecke natürlich wahrscheinlich auch ein notwendiger Schritt aus Sicht von Anthropic, weil die natürlich jetzt auch durch OpenAI sich wieder herausgefordert sehen. Und ja, da kann man jetzt natürlich auch nochmal eine Menge mit anstellen, wobei es natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen sind, die da angesprochen werden. Ja. Aber auch stark, oder? Wie würdest du es einschätzen?
Also, die haben ja schon vorher, bevor GPT-5 rausgekommen ist, haben die ja schon 4.1 gelauncht. Und 4.1 war ja schon ein deutlicher Sprung es ist quasi tatsächlich wie von 4 auf 4.1, also es ist eine Steigerung gewesen im Coding-Bereich und es war ausreichend, um ChatGPT zu schlagen. Also man kann sagen, was man will, Anthropic oder Claude ist immer noch das beste Coding-Modell und ein limitierender Faktor war tatsächlich halt das Context-Window. Und dass sie das jetzt erhöht haben, das ist natürlich sehr gut, weil es gab bis jetzt eben nur Gemini, das halt in dem Kontext-Window 1 Million plus drinnen war. Und das zeigt wieder, dass Anthropic sich keine Sekunde erlauben darf, auch nur ansatzweise, auch nur einen Tag hinter ChatGPT zu fallen, was den Coding-Use-Case angeht. Weil das ist, also die sind jetzt auf einer 5 Milliarden Run Rate, das heißt ARR, also Reoccurring Business. Bis Ende des Jahres werden sie vielleicht auf 6, 7 Milliarden sein. Und sie sind im API-Umsatz schon größer als OpenAI. Und das kommt hauptsächlich eben von zwei Kunden. Das ist einmal Cursor und einmal Microsoft mit Copilot. Das heißt, die zwei verbrauchen so viel API-Usage für ihre Coding-Tools, dass Anthropic halt so stark wächst. Und wenn jetzt, und der Angriff von GPT-5 ist ja auf mehreren Ebenen jetzt passiert. Also nicht nur, dass sie jetzt ein Programmiermodell, also dass sie im Programmieren deutlich besser geworden sind, sondern dass sie auch die Preise so massiv gesenkt haben. Das heißt, die Kosten pro Token sind wieder um den Faktor Faktor 3 oder 4 gesunken. Ja? Und das fordert jetzt natürlich Claude, also Anthropic auf und auch natürlich die ganzen ja, Cursor und Copilot, irgendwann einmal den Switch zu machen. Ja? Weil, und wenn das tatsächlich passiert, wenn auch nur einer dieser zwei Kunden umsteigen sollte aus den Defaults, dann kann Anthropic zumachen. Ja? Also dieser War ist wirklich bedeutend für Anthropic. Ja,
ja und ich meine, ein Warnsignal ist ja jetzt vielleicht auch schon, dass jetzt zumindest mal GPT-5 in Cursor verfügbar ist. Ja, auch wenn es vielleicht noch nicht das Default-Model ist, aber ja, da ist ja schon mal ein Fuß in der Tür.
Ja, also das wird spannend werden. Aber ich meine, meine Prognose kennst du ja. Da schlagen sich sozusagen die sowieso schon verloren haben, die Köpfe ein. Also ich glaube, sowohl ChatGPT, also OpenAI, als auch Anthropic werden kaum Überlebenschancen in der Zukunft haben. Ich meine, der Investitionskrieg, der da passiert und die Investitionssummen, ich meine, Google, Microsoft, Amazon investieren dieses Jahr zusammen an die fast 400 Milliarden, ja, in Hardware. Also, und selbst wenn OpenAI hier mal eine Runde raised für 40 Milliarden und dann vielleicht für 10 oder 20 Milliarden ein Datacenter baut, genau dasselbe gilt für Anthropic und auch für xAI, ja. Die können da vielleicht mal irgendwie über irgendwelche arabischen Saudi-Funds irgendwie Capital raisen, um halt dann irgendwie Rechenleistung hinzubauen. Aber das ist ein Bruchteil von dem, was halt die Hyperscaler investieren und das pro Jahr. Ja. Das heißt, das ist ein Krieg, den sie nicht gewinnen können. Ja?
Die Frage ist ja letztendlich wahrscheinlich die, wer wird von wem aufgekauft? Also ich glaube, auch Apple müssten wir da nochmal auf dem Schirm haben. Ja, könnte mir gut vorstellen, dass Apple irgendwann hergeht und sagt, wir kommen jetzt nicht so voran mit dem Aufbau von unseren KI-Ressourcen. Dann nehmen wir halt mal richtig Geld in die Hand und kaufen einen Anthropic oder vielleicht sogar ein OpenAI. Wer weiß. Mhm. Also könnte mir gut vorstellen, dass da in nächster Zeit ein richtig großer Deal auf uns zukommt.
Das glaube ich auch. Also es wird definitiv passieren. Also man sieht es ja an dem Verhalten von X, ne? Also X, dass der Elon Musk versucht, alle seine Firmen irgendwie zu konsolidieren und zusammenzuschmeißen und das ganze Kapital irgendwie zusammenzukehren, sage ich jetzt einmal, in möglichst eine Company. Wir werden sicher jetzt auch sehen, dass irgendwie Tesla irgendwann einmal X irgendwie schlucken wird, damit halt das Kapital, das bei Tesla herumsteht, dann in Rechenzentren umgesetzt werden kann. Man sieht es jetzt auch, also ich glaube, das weiß gar nicht, ob wir es heute ansprechen, aber Tesla hat ja sein Dojo-Projekt gekillt. Ja.
Hab ich gesehen, ja. Mhm.
Ja, das heißt, Dojo war quasi ein eigener Chip und auch eine eigene KI-Infrastruktur, auf der dann das Self-Driving laufen hätte sollen. Die meisten Analysten haben gesagt, hey, das alleine ist schon 500 Milliarden wert. Deswegen hat man Tesla immer so hoch bewertet. Und über Nacht hat jetzt einfach der Elon Musk das Projekt gekippt, weil er festgestellt hat, naja, gegen Nvidia kommt er nicht an. Ja, das heißt, den Krieg braucht er auch nicht weiter führen und den Kampf. Und hat jetzt einfach kurzerhand einfach das Projekt eingestanzt, was echt, also es ist echt eine totale Überraschung. Ja. Also ich hätte das nicht erwartet, aber das zeigt einmal, wie die Machtverhältnisse hier eigentlich in den KI-Rennen sind. Ja. Das heißt, Nvidia ist der dicke Hund, dann hast du die Hyperscaler und alles andere kriegt nur Krümel. Ja.
Elon Musk und X ist gute Stichworte, denn ich bin noch auf was gestoßen, was ich hier auch noch kurz einstreuen will, weil Elon Musk hat sich nämlich beschwert über Apple, über seinen App Store. Und er hat nämlich geschrieben, dass es unmöglich sei, dass eine andere App, eine andere KI-App oder ein anderes KI-Unternehmen außer OpenAI im Apple App Store auf Nummer 1 komme, ja, und er will rechtliche Schritte ergreifen, sofort, ja. Und dann haben aber ein paar Nutzer haben dann Kontext hinzugefügt, also sprich gegen Facts. Und zum Beispiel, dass im Januar DeepSeek Nummer 1 im App Store war, dass Perplexity in Indien am 18. Juli Nummer 1 im App Store war und so weiter. Mhm. Also da, das war wohl ein bisschen ein Schnellschuss oder vielleicht auch, weiß nicht, was dahinter steckt, aber das zeigt ja auch, dass da eine gewisse Nervosität gerade herrscht. Ja.
Also ich glaube, der ist einfach angepisst, weil... Mhm. Weil Apple diese Recommendation macht, ne? Also es gibt ja diese Recommendation, die Apps, die unbedingt auf deinem iPhone laufen sollten. Und da ist halt OpenAI drauf und kein Grok. Und wäre ich Elon Musk, dann hätte ich auch Sorgen, weil er ist das einzige KI-Startup mit so einer mit so einem Volumen, das aber keinen Umsatz macht. Das heißt, der Umsatz, der da reinkommt, ist aus X, also aus dem ehemaligen Twitter. Und das ist schon nix. Also es ist sinkend. Mhm. Das heißt, er kann nicht nachweisen, dass er ein nachhaltiges Geschäftsmodell daraus bauen kann. Geschweige denn, dass er irgendwann einmal profitabel sein kann. Und natürlich wäre ich angepisst, wenn ich keine Verbreitung kriege und Apple quasi als der Kingmaker, ja, hier OpenAI, den Rivalen sozusagen mit, er ist ja ein Mitgründer von OpenAI, ne? Also das darf man alles nicht vergessen, die ganze Historie dahinter. Elon Musk als einer der Initiatoren von OpenAI zusammen mit Sam Altman, die zwei waren die führenden, die treibenden Kräfte hinter dem Unternehmen und haben sich halt dann zerstritten, weil halt beide machtgeil sind. Sam Altman gewinnt hier den Kampf. Und das ist natürlich für Elon Musk unerträglich, weil der kann überhaupt nicht verlieren. Ja,
ja, das kann man so ein Stück weit nachvollziehen, wenn man in so einer Position ist, ja, und sich so als, soll ich sagen, als Herrscher der Technikwelt, sage ich mal, zumindest sieht, dass man dann vielleicht auch so leichte Anflüge von Narzissmus erleidet. Ja.
So wenig, so klein, ja. So wenig Narzissmus.
Ganz bist du nur, ja. Okay, ich mache jetzt mal einen harten Schwenk zu einem anderen wichtigen Thema, was vielleicht auch für uns Normalverbraucher wichtig ist, aber natürlich auch für die KI-Unternehmen. Und zwar gibt es jetzt eine Sammelklage in den USA zum Thema Copyright, Urheberrecht. Da wurde wohl eine Sammelklage gegen Anthropic zugelassen und der könnten sich ganz viele Urheber anschließen. Ich meine, das ist ja auch ein häufig diskutiertes Thema. Was dürfen denn die KI-Anbieter an Daten verwenden zum Trainieren ihrer Modelle und dürfen die das so oder müssen sie kompensiert werden? Was ist Fair Use? Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und ja, da ist jetzt, wie gesagt, so eine Sammelklage zugelassen worden, die zumindest mal das Potenzial hat, da einiges durcheinander zu würfeln und einen Präzedenzfall zu schaffen, oder? Was siehst du das?
Ja, ich meine, das Ganze hat tatsächlich ein großes Potenzial, also die gesamte Branche irgendwie zum Explodieren zu bringen. Aber da sitzt, glaube ich, der falsche Präsident an der Macht, weil... wäre das unter Biden, hätte ich gesagt, das ist eine echte Gefahr. Zumal man muss ja auch mal rechtlich prüfen, ob das überhaupt möglich ist. Ja, weil der Ursprung von dem ganzen Ding ist ja, dass es drei Autoren gibt, die halt Anthropic vorwerfen, dass die irgendwelche Bücher ohne Erlaubnis genutzt haben fürs Training. Und dann kommen hier Millionen von anderen Urhebern, die aber alle unterschiedliche Cases haben. Das heißt, zu sagen, ich mache eine Sammelklage mit vielleicht 5 Millionen unterschiedlicher Cases, wird wahrscheinlich rechtlich nicht möglich sein. Ja? Das heißt, ich glaube, es wird schon abgeschmettert werden, dass du keine Sammelklage draus machen kannst. Also, dass diese Sammelklage als Sammelklage sozusagen nicht angenommen wird, Das heißt, es wird dann ganz viele Hunderte, Tausende, Millionen Einzelklagen geben und das wird nicht passieren, weil es keine Rechtsanwaltskanzlei gibt in den USA, die 100 oder 1000 Klienten zu jeweils einzelnen Fällen betreuen würden, schon gar nicht pro bono oder halt auf Gewinnbasis, weil so viel Kapazitäten haben die gar nicht. Diese Sammelklagen haben halt den Vorteil, dass sich eine Kanzlei einfach draufstürzen kann. Da kommt dann noch ein bisschen Venture Capital dazu, quasi als Risikokapital, und dann können die das durchboxen und die Anwaltskanzlei gewinnt auf jeden Fall. Ja, also im Worst Case werden ihre Kosten gedeckt. Und für die Kläger gibt es auch quasi kein Risiko. Aber ich denke, das wird so gar nicht zugelassen werden. Und das ist wahrscheinlich der Weg, wie das abgeblasen wird. Sollte es tatsächlich eine Sammelklage, sollte es als Sammelklage zugelassen werden, dann wird es wahrscheinlich der größte Fall aller Zeiten. Ja.
Ja, aber dann wahrscheinlich irgendwie spätestens spätestens vor dem Supreme Court abgeschmettert wird.
Wahrscheinlich, ja. Also wenn nicht vorher irgendwie der Trump irgendwie da reinfährt und irgendwie einen Richter entlässt oder so. Ja. Der oder bedroht oder was auch immer, ja. Oder seine Jünger auf ihn stürzt, ja. Also das ich sehe da jetzt nicht so die große Gefahr. Ich verstehe, dass natürlich die Medien sich da drauf stürzen und das gerne hätten, dass das passiert, weil das ist natürlich, alle hoffen immer noch, dass das wird, aber das wird nicht mehr. Also ich glaub nicht, dass das Urheberthema sich zugunsten der Urheber drehen lassen wird.
Wenn wir jetzt aber mal auf andere Märkte und andere Länder schauen, wie zum Beispiel nach Europa, dann könnte das ja schon anders aussehen. Also wenn jetzt zum Beispiel europäische Urheber in Europa klagen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da die Chancen etwas besser stehen, dass sie was erreichen können, oder?
Das stimmt schon, aber in Europa gilt halt nicht dieses Präzedenzfall-Thema. Ne? Also in den USA schaffst du einen Präzedenzfall und dann wird danach immer entschieden. Deswegen siehst du auch in den ganzen Serien immer, dass alle nach diesen Präzedenzfällen suchen und danach irgendwie versuchen, irgendwas zu rechtfertigen. Das gibt es ja in Europa nicht. Ja? Da wird jeder Fall einzeln betrachtet und es kann auch jedes Mal unterschiedliche Entscheidungen geben. Und deswegen glaube ich, dass das auch irrelevant ist. Und ich glaube auch, dass in Europa kein Gericht so eine Sammelklage zulassen würde, wo es so viele unterschiedliche Nutzer und Verhaltens... da werden wahrscheinlich Autoren drinnen sein, da werden Publisher drinnen sein, da werden Fotografen drinnen sein, Video, Content Creator, was auch immer. Du kannst sie nicht alle über einen Kamm scheren. Und dementsprechend glaube ich auch, dass es in Europa keine Zukunft hat, weil sich das kein Gericht antun würde. Es sei denn, es ist halt politisch. Ja? Hm. Das wäre dann eine politische Aktion. Ob sie sich das zu Trump-Zeiten trauen, sie trauen sich ja schon keine Digitalsteuer. Also warum sollten sie sich auf sowas einlassen? Ja?
Ich glaube auch nicht, dass so ein Fall wie jetzt eine Sammelklage in Europa passieren wird. Eher, dass dann so einzelne, zum Beispiel bestimmte Verlage oder so, vor Gericht ziehen und dann vielleicht Recht bekommen könnten. Ja, also das könnte ich mir schon vorstellen. Und dass dadurch sich andere dann motiviert fühlen, ähnliche Klagen einzureichen.
Aber du musst das jetzt alles in Relation sehen auch. Ne? Also wenn du jetzt die Investitionssummen dir anschaust, wenn du Google hernimmst oder Microsoft oder auch die großen Hyperscaler, ja, hernimmst, die investieren jetzt hunderte Milliarden in Infrastruktur und nur einen Bruchteil in Daten. Also der am meisten für Daten bis jetzt bezahlt hat, war Meta, indem sie Scale AI gekauft haben. Und das ist quasi der größte Datendeal aller Zeiten. Und davor gab es Google, die Reddit bezahlt haben. Und Und dann gibt es halt irgendwie OpenAI, die halt mit der Welt und mit Business Insider und halt irgendwie mit dem Axel Springer Verlag irgendwie zusammenarbeiten. Und das ist, sind im Verhältnis Pipifax-Deals. Und ich glaube, diese ganzen Verlage kriegst du mit solchen Summen einfach ins Boot. Also ich glaube nicht, dass es wird sicher Einzelne geben, die klagen werden, und es wird auch relevant wird es nur für die kleineren Verlage, diese Klagen anzugehen, weil alle anderen werden quasi stillschweigend bezahlt werden und die anderen beißen die Hunde. Ja.
Ja.
Und ja, also das, also ich glaube, dass das Spiel ist gelaufen.
Aber spannend ist doch auch die andere Betrachtungsweise. Und zwar, was bedeutet denn diese Verwendung von geschützten Material für die Anwender und Nutzer von KI-generierten Inhalten? Also zum Beispiel, ich bin jetzt ein Website-Betreiber, ich habe einen Blog, ich verwende Bilder, die ich jetzt von OpenAI erzeugen lasse für meine Beiträge. Ja? Potenziell ja auch ein Problem, dass ich da Bilder verwende, die eben mit Hilfe von geschützten Vorlagen erstellt wurden. Ja? Und siehst du da ein Risiko, solche Dinge zu verwenden?
Das ist wie diese Unternehmen, wo wir jetzt auch regelmäßig irgendwelche E-Mails bekommen von irgendwelchen so diese Fotoseiten, ja, also Stock-Kacke, die eh kein Mensch verwendet und die halt überall im Internet kopiert werden. Und wenn du dann irgendwie unabsichtlich an sowas rankommst, kriegst du irgendwann mal ein lustiges, autogeneriertes E-Mail. Bitte zahlen Sie uns 500 Euro für dieses blöde Bild, was irgendwas Generisches ist, wegen Urheberrechts, bla, plus 300 Euro nochmal Bearbeitungsgebühr, was halt für eine autogenerierte E-Mail lächerlich ist, ja. Und natürlich wird es Leute geben, die das versuchen werden, das letzte Tröpfchen aus dem Geschäftsmodell rauszuziehen. Aber ich glaube nicht, dass das ausreicht, um das Geschäftsmodell am Leben zu halten. Es mag schon sein, dass man da Zeit gewinnen kann und dass es dann vielleicht den einen oder anderen gibt, der das auch zahlt. Oder der dann irgendwie nachverhandelt und sagt, okay, du kriegst einen Hunderter dafür, ja, so wie wir. Wenn uns dann so ein E-Mail kommt und wir haben tatsächlich irgendwo Kacke gebaut, dann sagen wir, okay, ist eigentlich nicht exklusiv, das ist auf jeder Stockseite drauf. Wenn du mir nachweisen kannst, dass du dass ich damit das Urheberrecht verletzt habe und es tatsächlich jemanden gibt, für den das relevant ist, und der dir auch die rechtliche Grundlage gegeben hat, um das zu exekutieren, dann zahle ich dir das, ja. Aber das passiert ja nicht, ja. Mhm. Und das kannst du nicht so skalieren, das ist kein Geschäftsmodell, ne? Das ist eine Abzocke. Mhm. Und damit gewinnst du keine neuen Kunden. Du verlierst immer mehr. Und, da ist es sinnvoller, einfach es sein zu lassen, es in die Insolvenz zu schicken oder die Assets zu verkaufen, als dass ich da irgendwie mit automatisierten Rechtskacke versuche, die Leute abzuzocken.
Aber wenn ich jetzt nochmal die Anwenderseite anführe, ja, also ich habe jetzt ein Bild generieren lassen von OpenAI und das sich dann aus anderen Bildern natürlich irgendwie zusammensetzt oder zumindest mal aufgrund der Art und Weise, wie andere Bilder gestaltet sind, berechnet wurde. Dann ist halt die Frage, besteht da grundsätzlich für mich auch ein Risiko, dass ich dann solche Schreiben bekomme? Oder ist es nicht eher so, dass dann erstmal dieser Nachweis noch viel schwieriger ist, zu sagen, hey, pass auf, für dieses Bild wurde unser Bild verwendet. Also das musst du ja sozusagen erstmal rechtssicher darlegen können. Ja, und dazu müsstest du ja wahrscheinlich auch genau aufzeigen können, wie diese KI funktioniert, wie aus deinem Bild das neue Werk geworden ist. Und ich stelle mir das also sehr, sehr, sehr schwer vor.
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das für Text nicht möglich ist. ja, für Bilder auch nicht möglich ist, für Videos vielleicht, für Musik vielleicht, ja, aber weil du halt dort sehr klar einfach größere Abschnitte an Content hast, wenn der halt 20 Sekunden lang denselben Akkord spielt und dieselben Worte und dieselben Instrumente verwendet, dann ist das bei Musik klar. Ja, dann ist es eine Kopie. Ähnlich ist es bei Videos. Ja, wenn der exakt dasselbe, wenn der jetzt Star Wars auf Lego macht, ja, dann ist es trotzdem noch Star Wars. Ja. Also da kann auch jeder, der sich das anschaut, das nachvollziehen. Bei Bildern glaube ich nicht, also schon gar nicht bei Stockbildern und schon und auch bei, ja, also es gibt halt auch so viele Bilder, ja. Es gibt halt so viele Leute, die, also wenn du jetzt zum Beispiel öffentliche Plätze hernimmst oder irgendwelche Gebäude und dann gibt es halt irgendwelche Stockfotografen, die dann ein Bild vom Stephansdom machen, das reinstellen und dafür Geld verlangen. Und jeder Tourist, der, also du hast das Bild wahrscheinlich 50.000 Mal pro Jahr auf irgendwelchen Instagram oder sonst irgendwo, weil das halt jeder genau dort immer gemacht hat. Ja. Also ich glaube nicht, dass sich das nachweisen lässt.
Das meine ich, genau. Also stelle ich mir auch schwierig vor. Ja. Also, aber das ist halt tatsächlich auch für mich so, deutet eben alles darauf hin, dass dieses ganze Stockfoto-Business halt auch wirklich ein sterbendes Geschäft ist. Beziehungsweise außer man bietet wirklich was ganz Besonderes im Sinne von Originalität, Qualität, ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass es so im Premium-Bereich weiterhin da Nischen gibt. Aber ich sag mal so, für diese breite Masse, die wir so sehen in diesen Stockarchiven, und da habe ich schon vor Jahren drüber gesprochen, dass das der Großteil wirklich schlecht ist, ja, und auch einfallslos, ja, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber kann sich jeder selber anschauen und sich ein eigenes Bild machen. Also das braucht man einfach nicht mehr, ja, ganz klar.
Das ist wie mit dem Coding, ne? Du brauchst keine Coding-Monkeys mehr, sondern du brauchst hochwertige Developer, du brauchst Leute, die Code verstehen, und genauso ist es mit Fotografie. Und ich könnte jetzt natürlich für unsere Webseite Bilder von unserem Büro machen, also KI generieren lassen, oder ich hole mal einen Fotografen. Aber ich würde, also wir haben in dem Fall Fotografen geholt, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen halt jemanden haben, der das real für uns tut, ja. Und das zahlen wir dann auch. Der Fotograf kostet halt auch Geld, ja. Der ist auch nicht günstig, der ist teuer, aber das ist halt was Uniques, ja. Und das gönnen wir uns, und das hat auch einen Wert, und zwar sowohl einen künstlerischen als auch einen, ja, markentechnischen Wert. Wahrscheinlich könnte das die KI auch generieren, ja. Vielleicht nicht in der Form und vielleicht nicht mit uns als Menschen da drinnen. Aber, und in Zukunft wird sie das vielleicht doch können. Aber wenn ich Bilder von unserem Büro machen lassen will, dann werde ich immer einen Fotografen bestellen. Ja.
Das ist ja das, was man jetzt auch überall sieht. Also ich meine, so dieses alles, was so Mittelmaß war oder drunter, das wird durch KI ersetzt und besser werden. Und sagen wir mal, alles, was hochwertig und Premium ist, dafür gibt es weiterhin auch einen Markt, der sozusagen ohne KI oder zumindest mal jetzt nicht hauptsächlich unter Einsatz von KI bedient wird. Und es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja? Könnte ja der Qualität sogar im Gesamten zugutekommen.
Absolut. Ja, also ich sehe das ganz genauso, weil in Wirklichkeit Mittelmaß kann jetzt jeder selbst produzieren, und man muss auch sagen, diese ganzen Stockfotos, das ist einfach nicht zum Aushalten. Das ist so schlecht, so Standard, so auf jeder Seite gleich, ja. Dass überhaupt jemand Geld damit verdient, ist eigentlich ein Wunder. Ja. Es war schon früher schwierig, ja. Also, als wir angefangen haben, die Webseite zu bauen, 2014, ja, da gab's nur diese Stockfotos, ja. Oder halt, du hast selber Fotos gemacht und das habe ich auch probiert, aber das war halt sehr aufwendig, ja. Und dann haben wir halt vereinzelt, für manche Bereiche haben wir halt Fotografen geholt, aber das meiste war halt Stockfotos. Und dann bist du stundenlang vor diesen Stockfotos gesessen und hast versucht, dich durch diese Text durchzuwühlen, weil du nach irgendeinem Bild von einem, weiß ich nicht, Server gesucht hast. Also das war schon
ja, also Horror. Am schlimmsten finde ich ja immer, und ich verstehe auch nicht, dass das niemanden bisher von diesen Anbietern aufgefallen ist. Also wenn ich ein Stockfoto will, von Menschen zum Beispiel in einer bestimmten Situation, was weiß ich, Verkäufer und Käuferinnen unterhalten sich im Laden, ja. So, warum muss auf jedem Foto müssen die beiden in die Kamera schauen und lächeln? Das ist wirklich noch total unnatürlich. Warum zeigt man die nicht einfach in ihrer normalen Interaktion? Ja, so wie wenn es gerade so im Vorbeigehen fotografiert worden wäre. Das ist mir zum Beispiel unbegreiflich.
Ja, das sind die Dinge, das wird alles wegkommen. Ja.
Ja.
Das rationalisiert sich alles weg.
Ja, und da kann man eben auch denen, die jetzt da betroffen sind, natürlich nur wünschen, dass sie eben auch jetzt für sich einen Weg finden, wie sie eben durch jetzt Qualität statt Mittelmaß dann trotzdem weiterhin was anbieten können, mit dem sie Geld verdienen können. Und davon würden wir dann auch profitieren. Und solche Bilder würde ich dann auch zum Beispiel wieder kaufen. Ja, also wenn Stockfotos gut sind, gebe ich dafür auch Geld aus. Habe ich früher auch gemacht, ganz klar.
Ja.
Ja. Jetzt schlage ich mal den Bogen nochmal zu einem anderen Thema, und das hattest du auch in unsere Themenliste reingenommen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass ein KI-Modell bei einer Mathematik-Olympiade eine Goldmedaille errungen hat. Und jetzt gibt es was Neues zu melden, und eine KI von OpenAI hat bei der International Olympiad in Informatics, das ein sehr anspruchsvoller Programmierwettbewerb für Schüler, Goldmedaillenniveau erreicht und dabei den 6. Platz von insgesamt 330 Teilnehmern erreicht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen außer Konkurrenz lief oder ob das sozusagen eins von den 330 Teilnehmern war. Auf jeden Fall, das Niveau war auf Position 6. Und das ist nochmal ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zu früheren ähnlichen Vergleichen und Wettbewerben. Hast du da noch ein paar mehr Infos dazu? Wie ist das Power zustande gekommen?
Ja, also das ist angeblich dasselbe Modell, das auch die Mathe-Olympiade gewonnen hat. Also es ist ein Reasoning-Modell, das halt in Sprache diesen Coding-Wettbewerb mitgemacht hat. Und da sieht man, dass hier noch immer Modelle im Petto sind, die jetzt noch nicht an der Öffentlichkeit sind. Ja. Und es ist deswegen beeindruckend, das ist ein bisschen ein Seitenhieb an Shopic und auch an Google, weil die hier, ich weiß nicht, ob sie mitgemacht haben oder ob sie nicht gut abgeschnitten haben. Also ich konnte es jetzt nicht verifizieren, wer da alle mitgemacht hat. Vielleicht war es auch ein Pipifax-Ding, ja. Und die haben es halt hingeschafft. Aber ich glaube, was bemerkenswert ist, ist erstens, 2024 haben sie teilgenommen, da haben sie irgendwie gerade noch es in Bronze geschafft und waren so irgendwie in den 60er, 70% Ebenen, ja. Und jetzt sind sie halt in den obersten Perzentil bei 98% in diesem Coding-Wettbewerb. Und da siehst du auch die Entwicklung. Also dass halt auch diese Entwicklung im Coding-Bereich immer schneller, stärker, besser wird. In diesem Fall ist wieder halt keine ohne Tool-Usage, nur aus dem Modell heraus. Mit Tool-Usage würde das wahrscheinlich alles sowieso ganz anders ausschauen. Aber es zeigt einfach eine Entwicklung. Und ich glaube, gerade in der Softwareentwicklung passieren gerade extrem interessante Dinge, wie gut diese Modelle sind. Ich habe es auch eben schon gesagt mit den One-Shot-Setups, die mir OpenAI da mit GPT-5 gebaut hat, die wirklich gut sind. Ja. und die halt schon fast produktionsreif sind. Alles, was so Vibe-Coding bis jetzt so im Vibe-Coding so ein bisschen gerade noch zum Prototypen gereicht hat, ja, kommt jetzt tatsächlich so ein bisschen in die Produktionsreife. Und das eröffnet wieder eine ganz neue Tür für einen ganzen Haufen Menschen, die keine Softwareentwickler sind und die aber immer mehr darauf vertrauen können, dass diese KI-Tools ihnen eine brauchbare Qualität liefern. Es wird, also ich habe bei unserem letzten, wir hatten am Montag wieder unser AI-Community-Treffen und da sind jetzt auch einige Softwareentwicklungsfirmen drinnen und da habe ich auch gesagt, ich habe mich ein bisschen geirrt, ja, weil 2022 habe ich gesagt, ah ja, ihr seid alle tot. Also alle Individual-Software-Entwicklungsbuden, die wird es in 2-3 Jahren alle nicht mehr geben. Ja? Aber so ist es nicht gekommen. Also meine Hypothese war natürlich, die KI wird das alles übernehmen und sie wird das alles schaffen. Aber was es immer noch braucht, ist trotz all der Qualität, die die KI liefern kann, es braucht einen Menschen und einen Softwareentwickler im Konkreten, der das validiert. Und der bestätigt, dass das ist, was du willst. Weil das kann ein normaler User nicht. Entschuldige.
Nee, ich wollte nur sagen, genau das ging mir durch den Kopf die ganze Zeit, als du das ausgeführt hast. Und du nimmst es jetzt sozusagen schon vorweg, ja? Also, genau, mein Punkt.
Ja, genau. Also das ist etwas, wo ich mich einfach geirrt habe. Und das sagt auch, dass die Softwareentwicklungsbranche sich massiv verändern wird. Das heißt, es geht jetzt eher tatsächlich um Code Review und Security, also ja, wo halt tatsächlich überprüft wird, ob dieser Code, der hier produziert wurde von der KI, State of the Art ist, halbwegs sicher ist, produktionsreif ist. Und das muss wiederum von sehr, sehr guten Softwareentwicklern überprüft werden. Man könnte jetzt natürlich sagen, also so aller diese Agent Swarms, ja, kannst natürlich auch einen Agent Swarm hergehen und sagen, okay, du hast jetzt mehrere KI-Agenten, die dann den Code wieder reviewen und überprüfen und dann irgendwann ist das halt wirklich stabil. Und das mag auch so sein, dass das kommen wird und dass das auch schon da ist, ja. Aber es wird trotzdem den Softwareentwickler brauchen. Und das hätte ich noch vor einem Jahr nicht gedacht. Weil da hat alles so danach ausgeschaut, als würde der Entwickler einfach rausgesetzt werden und über Vibe-Coding und Agenten ersetzt werden können. Aber so ist es, glaube ich, nicht.
Genau, und gerade das Thema Sicherheit ist, glaube ich, sehr zentral. Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal drüber gesprochen hatten. Es gibt ja diesen prominenten Fall einer App, einer Dating-App, die offenbar auch per KI zusammengestellt ist oder war und die eine eklatante Sicherheitslücke aufwies, weil nämlich die Daten einfach im Klartext auf irgendeinem unsicheren Server abgelegt wurden. Also Dinge, die vertraulichen Dinge, die von den vor allem weiblichen Nutzerinnen an diese App gegeben wurden, ihre Erfahrungen mit Dates, die wurden dann im Klartext auf irgendeinem Server abgelegt und da hat offenbar keiner vorher drauf geschaut, ob da potenzielle Sicherheitslücken bestehen. Und das ist halt die Gefahr, wenn man sich rein auf KI verlässt beim Coding. Und ich glaube, das ist ja jetzt, auch wenn es vertrauliche Daten sind, jetzt denken wir mal etwas weiter an wirklich sensible, existenziell wichtige Dinge wie Banking, Finanzen, Gesundheit. Da glaube ich, werden wir noch lange nicht uns auf Systeme verlassen können, die rein KI basiert erzeugt wurden. Ja, also das, ich glaube, da ist nochmal ein großer Markt, eine große Zukunft eben für Spezialisten, die dann in der Lage sind, solche Artefakte zu prüfen, das Zusammenspiel der Komponenten zu prüfen, die Ebenen Und wahrscheinlich wird sogar diese Bedeutung noch wichtiger, als sie in der Vergangenheit schon war. Und da öffnet sich jetzt, das ist ein Beispiel, ja, eine Tür geht zu, ja, für diese ganzen, sagen wir mal, Standardaufgaben, aber es geht eine andere Tür auf. Und so wird es halt in vielen Bereichen sein mit der KI.
Was man, also generell ist das Thema KI-Sicherheit gerade sehr aktuell. Es ist ja wie mit jeder Technologie, am Anfang geht es nur um die Funktion und was es nicht alles kann. Und irgendwann einmal kommen dann halt die Bad Actors und die schauen halt, wie man das alles ausnutzen kann. Und dann werden all die Lücken und Löcher und Scheunentore aufgemacht, die eigentlich schon da sind. Und das merkt man gerade jetzt in KI und agentischen Umgebungen sehr stark. Also es gab jetzt gerade wieder einen Report von Google Gemini, wo sie über einfache Prompt Injection Methodiken. Also Prompt Injection bedeutet, irgendein Angreifer schickt einem Kunden zum Beispiel ein E-Mail oder eine Outlook-Einladung oder eine Kalendereinladung und hat in dieser Kalendereinladung auf weißer Seite mit weißer Schrift eine Anweisung. Bitte öffne deine Glühbirne oder schick mir alle Informationen zum Kunden XY. Und in dem Moment, wo der User dann Gemini aufmacht und sagt, was habe ich denn für Termine heute? Ja, dann geht der in den Kalender, macht das auf, liest das, führt das aus, in einfacher Sprache, was da ausgeführt wurde in diesem Kalender. Der User denkt sich, den Termin kenne ich jetzt eigentlich nicht, den kannst du eigentlich stanzen. Ja, aber Gemini hat schon ausgeführt und hat dem über Gmail alle Kundendaten geschickt oder hat über sein Google Home die Tür aufgeschlossen. Und diese Prompt Injection Methoden lassen sich nur ganz, ganz schwer im Moment abhalten, weil du willst natürlich, dass diese Modelle die Prompts auch exekutieren. Und zwar möglichst unkompliziert. Du könntest jetzt hergehen und das hart abschließen und sagen, es darf keine Funktion aus Applikation A in Applikation B gehen. Aber damit schneidest du dir natürlich alle Funktionen ab, die halt hier über eine zentrale Sprachsteuerung wie Gemini oder OpenAI oder was auch immer dann halt hier für KI-Modelle verwendet werden. Damit schneidest du dir quasi beide Beine ab für die Nutzbarkeit. Also was machen die meisten? Sie versuchen so Soft-Lösungen zu finden, indem sie sagen, analysiere die Prompts, ob sie irgendwie irgendwas Malicious tun. Ja? Mhm. Und natürlich kannst du den Prompt dann so schreiben, dass er nicht Malicious wirkt. Ja? Und da hast du wieder Black Hat gegen White Hat, wo halt irgendwie die Bösen versuchen, die Guten auszutricksen. Und wenn einer mal was rausgefunden hat, dann findest du im Darknet all die anderen lustigen Prompts, wie du das alles umgehen kannst. Und das lässt sich nur sehr schwer lösen im Moment. Und das ist jetzt nicht nur für klassische Use Cases, sondern das ist halt auch im Business-Umfeld wirklich problematisch, weil Prompt Injection hat man jetzt auch auf Salesforce nachgewiesen. Also es gibt diese Salesforce Intelligence, dass da irgendwie im Hintergrund ganze Kundendaten weggeschickt werden konnten. Auch bei ganzen, also alle User, also alle, die jetzt KI im Unternehmensumfeld einsetzen und irgendeine Art von Execution zulassen, die haben das Problem jetzt. Ja? Und das ist nicht so leicht in den Griff zu kriegen, wie es vielleicht jetzt klingen mag. Ja? Weil du kannst die Aussuchung Funktion wegnehmen oder halt versuchen, es irgendwie selbst in den Griff zu kriegen. Und das wird nicht nur eben in diesen einzelnen Applikationen und Software und überall, wo KI eingesetzt wird, sondern auch in Agenten und Kommunikation zwischen Agenten und auch im MCP-Protokoll. Also es gab ja vor dieser Prompt Injection, bevor das jetzt sehr publik und präsent geworden ist, gab es ja diese Halluzinations-Hacks, ja, im Coding-Bereich, wo Leute schon gesagt haben, okay, die KI halluziniert immer bei dieser und dieser Library in dem Code. Und dann haben sie einfach die Library gebaut mit dem Namen. Und die KI hat quasi diese Library hergenommen, da war aber schon irgendein malicious Code drinnen und der hat das in seiner Bestandsapplikation irgendwo in seinem Enterprise drinnen gehabt. Solche Sachen kannst du vielleicht mittlerweile schon abfedern, indem du sagst, okay, das sind schon feste Libraries und nur diese darfst du verwenden. Aber es kommen jeden Tag neue Sachen dazu. Und ich glaube, AI Security ist sowas von unterschätzt gerade. Und ich glaube auch, die ganzen Leute, die jetzt halt auch diese Modelle einsetzen und Agenten einsetzen, MCP einsetzen, Workflows einsetzen, die sind sich gar nicht darüber im Klaren, wie leicht das manipulierbar ist.
Ja, und das, wenn man muss es ja auch immer so im Großen und Ganzen betrachten. Das heißt, mal angenommen, du hast halt einfach ein paar Millionen Leute, die KI einsetzen für irgendwelche Dinge. Und das Prinzip bei solchen Attacken ist ja immer das Gleiche. Das heißt, man probiert es einfach bei allen oder bei möglichst vielen. Und selbst wenn du nur 0,1% Erfolgsrate hast, dann ist der Schaden schon riesig, weil du wirst immer jemanden finden, der Schwachstellen hat in deinem System. Ja, das ist einfach die Erfahrung aus der ganzen IT-Security in der Vergangenheit. Funktioniert ja ähnlich mit SQL-Injection, mit Phishing-Attacken und so weiter. Also irgendwo gibt es immer ein schwaches Glied im System und wenn das gefunden ist, ja, dann viel Spaß.
Ich meine, das Thema ist halt, dass diese Systeme halt so weitreichende Möglichkeiten haben. Ne? Also sie sind ja tief integriert in deine gesamte Infrastruktur. Und bis jetzt hattest du halt immer, wenn du SQL-Injection zum Beispiel, das Problem in SQL-Injection war halt, dann hast du eine Datenbank gehabt, die du gehackt hast. Und wenn du es geschafft hast, über diese Injection Kontrolle über den ganzen Rechner zu bekommen, dann hast du zwar die Kontrolle über den Server gehabt, aber du hast noch nicht alle Daten gehabt. Weil du bist noch in einem Netzwerk, du musst den nächsten Hop irgendwie einnehmen und von dort wieder ins nächste Netzwerksegment reinkommen. Und das heißt, du hast immer nur kleine Bruchteile von diesen Daten gehabt. Und jetzt hast du plötzlich ein System, das halt über MCP oder über Agentennetzwerke auf alles Zugang hat, über Tools. Ja, so diese Tool-Usage, die diese KI-Agenten nutzen können. Das heißt, du hast, wenn du es schaffst, auch nur in eines dieser Systeme reinzukommen, kannst du alles steuern. Ja? Das ist schon ein bisschen, also da muss man ein bisschen aufpassen. Wir selber machen uns auch starke Gedanken darüber, weil wir natürlich auch in unserer Automatisierung sehr viel KI und Agenten einsetzen. Und wir haben es bis jetzt so gelöst, dass wir alles, was executed wird, muss von einem Menschen genehmigt werden. Es gibt keinen Step, wo nicht irgendein Mensch irgendwie bei der Datenübertragung von einem System ins andere irgendwas genehmigen muss. Aber das ist natürlich auch mühsam. Ja? Also lieber wäre es uns schon, wenn das einfach immer über MCP läuft und einfach immer Agent-to-Agent-Protokoll. Aber im Moment trauen wir es uns nicht. Ja?
Ja, ich meine, Sicherheit bedeutet immer Abstriche beim Komfort. Also wenn ich mein Fahrrad irgendwo abstelle und ich muss halt erst das Schloss dran machen, dann ist das für mich auch ein Aufwand. Aber es ist, glaube ich, nicht anders zu machen. Und wenn man da natürlich die Risiken sieht, die potenziellen, die damit verbunden sind, dann, glaube ich, lohnt sich das auch. Oder beziehungsweise dann ist es auch sinnvoll, vielleicht nicht alles zu nutzen, was möglich wäre, sondern irgendwie so ein gesundes Mittelmaß zu finden. Und natürlich braucht man ein mehrdimensionales Sicherheitssystem. Das heißt, man muss an verschiedenen Stellen dann wahrscheinlich auch abdichten. Ja? Also indem man zum Beispiel Blacklist oder Whitelist verwendet, indem man gegen Denial-of-Service-Attacken vorgeht, indem man vielleicht doch isolierte Systeme hat, die bestimmte zentrale Funktionen haben, die eben nicht per KI erreichbar sind und so weiter. Und all das zeigt ja, dass dieser Markt, der Security-Markt, das, wie schon gesagt, dass der riesig ist. Und ich glaube, egal wie sich jetzt KI weiterentwickelt, also wer so einen einigermaßen zukunftssicheren Job haben will im Zusammenhang mit KI, der sollte sich wahrscheinlich auf das Thema Security fokussieren, oder?
Das hat man schon in der Netzwerktechnik gesagt. Also als ich als Netzwerktechniker angefangen habe, hat man schon gesagt, wenn du wirklich zukunftssicher sein willst, dann geh einfach in die IT-Security. Und natürlich als Netzwerktechniker ist man immer Teil der IT-Security gewesen, weil du halt die Firewalls und die Netzwerksegmente immer dargestellt hast. Aber Security wird immer das Thema Nummer eins sein, solange es gute und schlechte Menschen gibt. Und solange das ein Business ist auch. Ja? Ja. Das ist halt einfach ein Riesen-Business. Ja?
Ja. Ja, also wer sich jetzt heute überlegt, was mache ich für eine Ausbildung, irgendwas mit Computer, dann geht es in Richtung Security.
Ja, also das ist tatsächlich Security, also AI-Security gibt es auch viel zu wenig im Moment. Also man merkt schon, dass diese ganzen IT-Security-Buden und auch das ganze diese Softwarehersteller wie CrowdStrike und weiß ich nicht, wie sie alle heißen, die Firewall-Anbieter und dergleichen versuchen, hier in diesen Application-Stack reinzukommen. Aber natürlich geht das überhaupt nicht, ja, weil es halt so generalistisch ist. Und eben durch diese Standardisierung mit MCP und Agent-to-Agent hast du halt unendlich viele Lücken. Also du kriegst eigentlich gar nicht alle Löcher gestopft. Ja. Du musst einfach Abstriche machen und Klarheit darüber schaffen, welches Risiko du eingehst und welche Daten du in welcher Form schützen möchtest. Ja. Das ist schon nicht so easy.
Umso mehr die Systeme können und umso intransparenter auch ist, was eigentlich passiert innerhalb dieser Systeme, desto größer die potenziellen Sicherheitsrisiken und desto größer der Bedarf eben an Menschen, die das zumindest einigermaßen überblicken. Ja. Jetzt haben wir noch ein Thema auf der Liste, das wollen wir uns auch noch anschauen. Das wollen wir auch nicht unseren Hörerinnen und Hörern vorenthalten. Das ist noch so ein Hardware-Thema. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz Nvidia angesprochen. Und die Schlagzeile lautet, Nvidia setzt auf Physical AI und neue Blackwell-Chips. Das hast du ja vorbereitet, das Thema. Deshalb erzähl mal ein bisschen was drüber. Ich kann da gar nichts zu sagen im Moment.
Ja, Nvidia betoniert seine Position hier wieder ein. Nvidia hat jetzt auf der einen Seite neue Systeme gebaut, die sie dann halt mit den ganzen OEMs wie HP, Dell und Lenovo irgendwie umsetzen wollen. Das sind RTX Pro 6000 heißen die. Das sind so zwei Höheneinheiten, so Pizzaboxen, ja. So Server, die halt so in zwei Höheneinheiten reingehen und die halt mit diesen Blackwell-Chips eine 45-fache höhere Leistung haben als klassische CPU und halt die klassischen GPU-Server, die derzeit da sind. Gleichzeitig steigen sie auch in den Desktop-Bereich ein. Also da haben sie irgendwie diese RTX 4000 SFF und die RTX 2000. Und das sind so Desktop-Grafikkarten mehr oder weniger. Und die sind dann halt mit 70 Watt, also ist quasi kaum Stromleistung, und sind dann halt irgendwie 3-4 Mal besser oder 2,5 Mal besser als die Vorgänger-KI-Systeme. Und damit betoniert sich Nvidia nicht nur bei den Hyperscalern mit den großen H100 und die Blackwell-Serie, B200 und dergleichen, sondern halt auch in der Enterprise-Segment, also für die, die jetzt eigentlich nur ein, zwei Server, GPU-Server benötigen aber keine halbe Million ausgeben wollen für so einen riesen Rack. Und auch für die ganzen Developer, die halt mit diesen KI-GPUs direkt arbeiten wollen. Also das heißt, mit eigenen Modellen oder dergleichen. Und das ist jetzt ein Stream. Das heißt, die eine Ecke ist das Datacenter-Umfeld, Hyperscaler, zweites Segment Enterprise-Umfeld, das heißt klassische Server, Datacenter-Umfeld, auch KMU vielleicht, je nachdem, wie das Pricing dann letztendlich kommen wird. Und dann der Desktop-Bereich. Das heißt, auch das Consumer-Segment wird hier adressiert. Und dann gehen sie sogar noch einen Sprung weiter, indem sie, weil was wird der zukünftige Markt sein? Das wird eben Robotik sein, mehr oder weniger. Und natürlich entwickeln sie dort auch die ganzen Chips und auch die GPUs, die da drinnen laufen werden. Aber nachdem die Robotik noch nicht so weit ist, holen sie hier den Burggraben über die Software rein. Das heißt, sie entwickeln, und wir kennen es ja aus dieses Nvidia Isaac Modell und auch die, also wir haben ja früher auch schon berichtet über die Simulationsmodelle mit dem Omniverse. Also Omniverse ist diese Robotik-Simulationswelt. Ja. Und jetzt gibt es halt auch noch eine World Foundation Model Variante davon. Die heißt Cosmos. Das heißt, es ist auch wieder so eine Simulationsplattform, aber halt auf World Models. Und die Omniverse ist quasi die klassische LLM-Welt, Visualisierung von Welten, aber halt auf den alten Modellen. Und dann gibt es die World Models, und das ist die Cosmos-Serie. Und da haben sie jetzt in diese Cosmos-Serie haben sie jetzt auch noch Reasoning reingebracht. Das heißt, es gibt so eine Art in diesem Visual Language Model haben sie jetzt auch noch Reasoning-Fähigkeiten reingebracht, was es jetzt ermöglicht, dass du quasi Roboter virtuell komplett trainierst und dann einfach in die reale Welt umsetzt. Und wir haben ja auch schon gesprochen über Genie 3. Das ist quasi das Pendant von Google zu diesem Cosmos. Zu diesem Cosmos World Model. Wie gut jetzt tatsächlich das Cosmos ist im Vergleich zu Genie 3, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber man sieht, dass Nvidia versucht, hier einfach eine komplette Infrastruktur anzubieten und halt auch alle da reinzuziehen. Also es gibt jetzt schon die ersten Smart City-Projekte, wo Städte hier schon Simulationen durchführen für Ampelsysteme. Uber hat schon seine Modelle da reingebracht. Es gibt viele Kunden, die hier bereits diese Infrastruktur nutzen und somit betoniert sich Nvidia hier ein. Das ist und das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Elon Musk hier sein Dojo gecancelt hat, weil er gesehen hat, okay, das wird er nicht schaffen. Er hat nicht die Möglichkeit, Software, Hardware, alles aus seiner Hand in diese Qualität reinzubringen, weil er nicht das Kapital hat, das zum Beispiel ein Nvidia hat. Und deswegen ist diese Message auch wichtig. Das heißt, wer mir zugehört hat, ich irre mich sehr häufig. als dieser ganze KI-Wahnsinn losgegangen ist mit ChatGPT, habe ich gesagt, Nvidia, wo soll die schon, was soll schon sein? Ne? Irgendwann werden die alle sterben und die Hyperscaler und alles keine Chance. Ja. Aber Nvidia lehrt einen wieder, wenn du findig bist und quasi weißt, wo die Reise hingeht, verlierst du vielleicht den Hyperscaler-Markt, aber den anderen Markt und den Robotikmarkt, der jetzt in der Zukunft kommen wird, den werden sie auch dominieren. Ja? Ja. Das heißt, die Marktkapitalisierung wird wahrscheinlich nicht so schnell runtergehen.
Eigentlich ist es doch optimal. Also sie können doch wirklich mit ihrer Chip-Entwicklung verschiedene, komplett unterschiedliche Segmente des Marktes bedienen. Ja, also einmal so auch diese anspruchsvollen Desktop-Nutzer, wie zum Beispiel Grafikdesigner, aber auch Gamer. Ja, und dann eben auch rein in diesen wirklich hochspezialisierten KI-Bereich. Also ist doch eigentlich die optimale Ausgangsbasis, um erfolgreich zu sein.
Ja, das Lustige ist, also fürs Gaming sind die gar nicht so gut. Also da ist AMD zum Beispiel noch immer führend. Also AMD dominiert den Gaming-Sektor, obwohl Nvidia offensichtlich bessere Grafikkarten oder GPUs baut. Ja, aber im Gaming-Sektor sind sie gar nicht stark und ich glaube, das ist ihnen auch nicht wichtig, weil das Segment für sie mittlerweile zu klein ist. Mhm. Früher war das ihr Hauptgeschäft, aber ich glaube, jetzt ist es ihnen einfach zu klein. Und das überlassen sie dann eben Playern wie AMD, die hier gut sind. Aber ich bin wirklich überrascht auch von Jensen Huang und seinen Fähigkeiten, wie er es geschafft hat, in dieser feindlichen Umgebung und in diesem hochkompetitiven Umfeld mit politischen Einflüssen, mit Einflüssen der größten Unternehmen der Welt, sich so durchzusetzen und das größte Unternehmen der Welt zu werden und, also was Marktkapitalisierung angeht, und dann auch noch sich die Zukunft zu sichern. Also das ist schon beeindruckend. Ich glaube, so eine Side-Note, er hat es sogar geschafft, dass er seine H20 GPUs wieder nach China verkaufen darf. Nur halt unter der Voraussetzung, dass er Wegezoll an Trump abgeben muss, 15%, was absurd ist. Also das ist wirklich, das sind echt mafiöse Zustände, die da herrschen. Aber da siehst du, dass sich der Jensen Huang auch in mafiösen Zuständen irgendwie durchwinden kann. Also ich bin begeistert ich habe mich mal wieder geirrt, wie so häufig.
Ja, aber ich glaube, das ist auch eine Situation, in der wir uns alle wiederfinden, weil wir einfach so wenig einschätzen können, wie sich die Zukunft entwickelt. Wir werden jeden Tag eines Besseren belehrt. Von daher, ich glaube, wir müssen ja mit irgendwelchen Annahmen leben. Gut finde ich, wenn praktisch diese Korrekturzyklen, wenn die kurz sind, ja, also wenn wir sagen, okay, gestern habe ich mich geirrt, heute lege ich eine neue Annahme zugrunde. Ich glaube, das wird auch, diese Zyklen werden auch immer kürzer sein. Und vielleicht kriegen wir dadurch dann irgendwie doch so eine ungefähre Richtung hin, in die es gehen wird.
Ja, also nichts weiß man im Moment.
Also nichts weiß.
Man kann als Klugscheißer wie ich immer wieder Prognosen aufstellen und aber wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht zu schade zu sagen, dass ich mich geirrt habe. So ist es halt. Wenn man Prognosen aufstellt, kann man sich auch irren. Man muss nur erkennen, dass man sich irrt.
Du wirst auch weiter Prognosen aufstellen, da bin ich mir sicher.
Auf jeden Fall.
Ich werde das auch tun. Und manchmal hat man ja auch recht. Und dann freut man sich.
Man trifft ja auch seine Entscheidungen. Ne? Also du kannst ja keine Entscheidung treffen, wenn du nicht irgendwie zumindest dir Gedanken darüber machst, wie die Welt ausschauen wird, in der dein Unternehmen oder du dich befinden wirst. Und dann musst du halt basierend auf diesen Annahmen triffst du deine Entscheidungen. Und wenn du es nicht tust, dann trifft die Welt Entscheidungen für dich. Und du hast nichts damit zu tun. Dann passiert es einfach. Aber man muss halt auch schauen, wo man sich irrt und seine Hypothesen anpassen. Ich bleibe bei der Hypothese, dass der Hyperscaler-Markt für Nvidia wahrscheinlich in der Zukunft nicht ganz so groß sein wird, aber dass Nvidia trotzdem noch das wertvollste Unternehmen der Welt sein wird über die nächsten Jahre. Da bin ich mir mittlerweile fast sicher, wenn diese Strategie aufgeht, die sie da hier exerzieren, und zwar meisterhaft.
Deutet zumindest vieles darauf hin im Moment. Ne? Ja, Mensch, wieder eine Menge Themen besprochen heute. Wir sind, glaube ich, durch mit unserer Liste, oder? Habe ich was vergessen?
Yes, wir sind durch.
Ja.
Und das ist keine 1,5 Stunden, sondern 1 Stunde 20.
Nein, ja, was haben wir mit der ganzen Zeit, die wir jetzt übrig haben?
Na, wir haben heute kein Hauptthema gehabt, es sei denn, man könnte das Security-Thema als Hauptthema sehen. Aber für nächste Woche überlegen wir uns was. Aber ich glaube, die Zeit ist schon lang genug.
Also, ich glaube auch. Ich glaube auch. War wieder vieles dabei. Das muss man jetzt erstmal sich setzen lassen, verarbeiten. Und nächste Woche werden wir sehen, welche unserer Annahmen aus dieser Woche richtig sind, welche falsch waren. Und dann gibt es wieder neue Themen, die wir dann besprechen werden. Genau, ja. Also, vielen Dank. Wie immer, ein sehr schönes, ein sehr inspirierendes Gespräch gewesen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir hier wieder uns treffen zum Plaudern. Und freue mich natürlich dann auch, wenn alle, die heute zugehört und zugeschaut haben, dann auch wieder dabei sind. Ja, und in diesem Sinne, euch eine schöne, hoffentlich nicht zu heiße Woche. Ich persönlich könnte schon 2-3 Grad kühler vertragen, aber ich freue mich für alle, die die Hitze lieben und genießt es. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, vielen Dank auch. Ich verabschiede mich auch schon mal. Danke, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Und ihr könnt uns gern wie immer auch jederzeit anschreiben und könnt uns auch gern empfehlen oder uns bewerten. Wir freuen uns über jegliches Feedback und wer weiß, nächste Woche könnte sich wieder die gesamte Welt ändern, kommt vielleicht das neue Gemini-Modell und alles, was wir heute gesagt haben, ist wieder komplett irrelevant. Aber bis dahin wissen wir es nicht und deswegen leben wir jetzt einfach den schönen Tag weiter und freuen uns auf nächste Woche. Danke, dass ihr da wart und bis nächste Woche. Tschüss!